Wir haben es eben schon angekündigt, wir sprechen jetzt mit Klaus Farin, dem Leiter des Archivs für Jugendkulturen in Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Warst du denn selber Teil einer Jugendbewegung? Wenn ja, von welcher?
Oh, naja, ich komme eher so aus der politischen Szene heraus. Also ich habe immer alternative Medien gemacht, Schülerzeitung, Stadtzeitung, Hausbesetzerszene. Aber Punk war für mich sehr wichtig.
Der gute Punk. Es gibt ja Hochkulturen, Popkulturen, Subkulturen, Alternativkulturen und so weiter und so fort. Was ist denn eigentlich genau eine Jugendkultur und wie grenzt sie sich jetzt von Szenen oder eben auch Jugendbewegungen ab?
Ja, mit diesen Begrifflichkeiten ist es immer schwierig, weil das ja alles so schwammige Begriffe sind. Was ist Jugend? Ich meine, früher waren Jugend 13- bis 18-Jährige, heute ist es alles unter 30 irgendwie. Und auch Kultur ist ja auch nicht so klar definiert. Für uns sind Jugendkulturen einfach freiwillige Gemeinschaften oder auch Szenen, wenn man so will, von eher jungen Leuten zur Freizeitgestaltung. Das heißt, Abgrenzung, so im Sinne von ganzheitlich, Aussteigermodelle und so, ist eigentlich in Jugendkulturen in der Regel gar nicht mehr angelegt. Sondern es geht einfach um Freiräume, Freizeit zu gestalten, ohne die Alten weitgehend und nach eigenen Regeln und nicht so, wie es im Verein ist. Man muss Mitgliedsbuch ausfüllen und jeden Mittwoch um 18 Uhr pünktlich da sein, sondern eben mehr selbstbestimmt.
Welchen Wert haben denn Jugendkulturen für Jugendliche, beziehungsweise warum sind denn Jugendliche Teil einer Jugendkultur?
Naja, also etwa so 20% der Jugendlichen gehören ja Jugendkulturen an in Deutschland, also jeder Fünfte. Und für die, das sind eher Jugendliche, die sich eben in so klassischen Einrichtungen wie Vereinen und so nicht so wohlfühlen, weil es alles so strikt ist und ihre Sprache ja aussehen und so alles nicht anerkannt wird. Jugendkulturen sind natürlich zur Freizeitgestaltung wichtig. Ich meine, wo gehen Jugendliche hin? Die gehen ja nicht so wie wir Alten auf Ü40-Partys oder so, sondern die gehen zur Hip-Hop-Party oder zur House-Party oder Elektro-Party. Das heißt, sind alles jugendkulturelle Geschichten, die in den Jugendkulturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders kreativ sind, dass sie was Besonderes haben, irgendeine Leidenschaft. Und das ist, glaube ich, wichtig für den Kern in den Szenen, dass sie irgendwie ihr eigenes Ding machen, nicht nur konsumieren vor der Glotze oder vor dem PC sitzen, sondern irgendwie selber was machen, Partys gestalten, Musik machen, Flyer entwerfen und. Also irgendwie kreativ sein, skaten und. Und dadurch natürlich letztendlich auch Anerkennung bekommen, Respekt erfahren. Und viele Jugendliche haben ja heute nicht mehr so viel Gelegenheit, von der Erwachsenengesellschaft zum Beispiel noch wirklich Anerkennung und Respekt zu erfahren.
Du hast jetzt gerade gesagt, für Jugendliche bedeutet das vor allen Dingen Freizeit. Jetzt ist deine Arbeit im Archiv der Jugendkulturen ja tatsächlich Arbeit. Wie kam es denn dazu, dass du das Archiv gegründet hast und warum beschäftigst du dich mit Jugendkulturen?
Naja, es kam dazu, ich bin ja von Haus aus eigentlich Journalist oder gewesen und hab mich darauf spezialisiert, habe viel dazu veröffentlicht, Bücher und so weiter und viel Sammlungen angelegt, wie es so ist, Fernsehen, Flyer, Literatur und habe eigentlich eine Einrichtung gesucht, die mir das abnimmt, damit das ganze Material öffentlich zugänglich ist. Und wir haben inzwischen zum Beispiel 30.000 Fernsehens hier, also Szenezeitschriften, aber es war niemand interessiert. Es war niemand interessiert, ach, Jugendkulturen, langweilig. Und dann, da ärgert man sich eine Zeit lang und dann macht man es halt selbst. Das heißt, ich bin in eine Sparkasse gegangen, Kredit aufgenommen und habe einfach selber einen Verein gegründet und eine Bibliothek eröffnet. Das war so die Initialzündung vor 12 Jahren, einfach selber machen, weil ich finde, gerade so negativ, wie immer über Jugendkulturen berichtet wird, wie stigmatisiert viele Szenen sind, es ist dringend notwendig, dass Menschen eine Möglichkeit haben, sich differenziert zu informieren über Jugendszenen und über Jugendliche und ihre Lebenswelten. Und leider sind wir die einzige Einrichtung dieser Art.
Und informieren kann man sich auch auf eurer Website, die wir später noch verlinken werden. Und da findet man ja auch eine ganz lange Liste von Menschen, die jetzt auch mitmachen. Wie sind die denn jetzt dann noch dazu geströmt und wer arbeitet dort noch mit in dem Archiv oder unterstützt die Arbeit?
Na, es hat sich schon herumgesprochen, vor allem natürlich in den Szenen selbst. Das heißt, wir sind zum Beispiel im Augenblick 28 Leute im Archiv. Also wir haben eine relativ große Bibliothek, 700 Quadratmeter und so, die man als Besucher uns immer aufsuchen kann. Die ist immer jeden Tag offen, steht also auf unserer Homepage. Und die Leute sind überwiegend aus Szenen. Das erste kamen Punks. Zur Öffnung zum Beispiel kam schon Terrorgruppe von der Band, welche da vorbei. Und fanden das cool und eine von denen hat dann später hier ehrenamtlich gearbeitet. Und so hat sich's rumgesprochen, nachdem wir den ersten Rapper hier hatten, hat er ein paar Monate später einen Kumpel mitgebracht. Das heißt, 2/3 unserer Leute, die hier arbeiten, sind selber aus Szenen. Das sind häufig noch Studierende oder machen irgendwelche Jobs, aber die sind eben dann Skin, Gothic, Punk, Emo, Sprayer, Parkourer und. Aber die arbeiten fast alle ehrenamtlich, wie ich auch. Also wir haben keine Planstellen, sondern wir müssen uns quasi finanzieren durch ehrenamtliche Tätigkeit, durch Spenden und durch den Verkauf unserer Bücher.
Ah, sehr schön. Also diese Horrordarstellung, die Uli vorhin gebracht hat über den Archivbesuch im Bundesarchiv, dass man dann in einem kalten, grauen Raum sitzt und dann nur lauter Anzug- oder Aktennadeldreher, keine Ahnung, einem gegenüberstehen und einem mürrisch die Akten auf den Tisch knallen, das gibt es bei euch nicht, sondern man kann Jugendkultur spüren direkt.
Ja, die Leute sind immer ganz begeistert, dass sie doch ein bisschen cooler ist als in anderen Bibliotheken. Also wir hatten gerade letzte Woche ein paar Schüler aus Erfurt da, die so eine Hausarbeit machen und die erst dachten, naja, Archiv, 4 Tage und so ätzend und irgendwie nachher wollten die gar nicht mehr abends raus, als wir geschlossen haben, weil hier rennen halt 10 Leute rum, hier kann man auch ungezwungen umgehen, hat man viel zum Stöbern, eben auch Flyer, Poster und was weiß ich was alles. Also es ist nicht so die typische Bibliotheksatmosphäre, die man so von staatlichen Stellen kennt. Und man hat eben immer auch 10 Leute da. Wenn man zum Beispiel die Jungs und das Mädchen, was zu Punk gearbeitet haben, dann haben sie auch gleich Punks, die sie fragen können. Ne, da haben sie gleich die Gelegenheit genutzt, ein Interview mit einer Mitarbeiterin machen, die ja Pressearbeit macht und die aber eigentlich Sängerin einer Berliner Frauenpunkband ist.
Ich werde gerade ganz schön neugierig, muss ich sagen. Das muss man sich wirklich mal anschauen, glaube ich. Und wie kommt ihr jetzt noch, oder gibt es inzwischen, dass das auch entdeckt wurde, dieses Archiv? Werden die Materialien jetzt auch zugeschickt oder müsst ihr immer noch selber sammeln, einkaufen oder kann man sich das anfordern als Belegexemplare?
Ja, also wir kaufen können wir ja nicht, weil wir kein Geld haben, sozusagen. Wir bekommen Bücher eigentlich immer von den Verlagen als Spende, beziehungsweise als Rezensionsexemplare. Wir haben ja Zeitschriften, besprechen die dann. Und das alles, die Fanzines und so weiter, bekommen wir eigentlich als Spende von Leuten, die halt in der Szene sind. Es gibt da viele Leute mit Riesensammlungen, die halt irgendwie 1000 Hefte im Keller haben. Oder neulich hat jemand 500 Bravos uns vorbeigebracht. Auch sowas sammeln wir. Und dann ärgern sich die Leute irgendwann, dass es im Keller liegt und keiner nutzt. Und dann spenden die uns das. Und davon leben wir eigentlich, dass wir immer von 10 Leuten überwiegend so ihre Medien zugeschickt bekommen. Und die wollen halt, dass es eben wieder öffentlich nutzbar ist und ordentlich hier sozusagen gehegt und gepflegt wird und nicht irgendwie verrottet.
Jetzt gibt es ja zahlreiche Jugendkulturen. Du hast jetzt eben auch schon einige angesprochen, von Punk über Parkour, was jetzt relativ neu ist. Gibt es denn irgendjemand, der dann auch entscheidet und sagt, hier, okay, das ist eine Jugendkultur, die wird hier archiviert? Oder kann da jetzt auf gut Deutsch gesagt jeder ankommen und sagen, hier, das ist ein Belegexemplar oder eine Platte aus der und der Musikrichtung, das ist eine Jugendkultur, das muss archiviert werden?
Ja, klar. Also wir handhaben das locker. Man kann es ja nicht genau definieren. Wir sammeln alles, was irgendwie interessant ist, was mit Jugend zu tun hat, mit Kultur zu tun hat, mit Freizeitszenen zu tun hat. Wir haben auch zum Beispiel ganz viel, zum Beispiel, sagen wir mal, Rechtsextremismus, Rassismus, ist ja nicht ein reines Jugendthema. Aber natürlich, weil nach sowas häufig gefragt wird, haben wir auch das. Wir haben viel zur Migrationsgesellschaft. Wir haben viele Dinge, die man im engeren Sinne vielleicht gar nicht als Jugendkultur begreifen würde. Natürlich, wir wollen da jetzt nicht Grenzen ziehen, sondern alles, was irgendwie für andere Leute interessant sein könnte und aufbewahrt gehört, das sammeln wir sozusagen. Was auch heißt, dass wir so alle 4-5 Jahre neue Räume brauchen.
Also Expansion.
Ja.
Und nun habt ihr schon gesagt, zu euch kommen Schüler sogar aus Erfurt und so weiter und haben es wie eine Art Bibliothek gehandhabt. Für wen ist sonst noch das Archiv auch gedacht? Ist es auch kommen auch wissenschaftliche Mitarbeiter oder Journalisten und holen sich Informationen? Oder
eigentlich,
wie kann man von euch Material beziehen?
Also man kann vieles bestellen. Natürlich haben wir einen eigenen Verlag mit inzwischen fast 80 Bücher. Die kann man auch über unseren Shop sozusagen kaufen. Man kann auch vieles sich schicken lassen. Aber im Prinzip sind wir eine Präsenzbibliothek. Das heißt, man muss wirklich nach Berlin kommen. Und das nutzen überwiegend Studierende, die halt dann so 2 Wochen hier mit ihrem Laptop anreisen, weil sie ihre Bachelor, Master oder früher Diplomarbeit geschrieben haben. Aber auch Schüler, die Hausarbeiten machen, Jugendarbeiter, Lehrer manchmal auch, Medien. Oder Theaterleute zum Beispiel, so vom Jugendtheater. Oder so einmal im Jahr kommt der Tatort vorbei, weil die irgendwie ein Thema haben, wo die halt, sagen wir mal, neulich hatten sie einen Neonazi als Thema und da wollten sie das Jugendzimmer ausstatten und wussten natürlich nicht wie. Und es ist natürlich nicht cool, wenn der Neonazi plötzlich ein Ärzteposter an der Wand hat. Und da beraten wir die dann auch so ein bisschen und leihen denen halt bestimmte Accessoires, die vielleicht ein bisschen authentischer sind.
Ihr habt auch Accessoires, das muss ich jetzt nochmal schnell
sagen. Ja, wir haben natürlich auch, also wir haben Modegeschichten natürlich. Wir machen auch mal regelmäßig Ausstellungen im Erdgeschoss zu Jugendkulturen. Wir haben natürlich Poster, wir haben Flyer, Buttons, wir haben halt alles, was irgendwie dazugehört, also nicht nur Schriften, klar.
Jetzt hast du eben auch schon angesprochen, dass vor allen Dingen auch aus dem wissenschaftlichen Bereich Leute zu euch kommen und auch auf eure Sammlung zurückgreifen. Arbeitet ihr denn selber auch mit diesen ganzen Erkenntnissen oder produziert ihr auch selber Texte oder Hefte, Bücher, die ihr eben herausbringt?
Also wir haben einmal, wie gesagt, wir haben einen eigenen Verlag. Das findet man eben auch auf unserer Jugendkulturen.de-Seite, wo wir selber so etwa 6 Bücher pro Jahr produzieren. Das sind autobiografische Schriften. Zum Beispiel haben gerade Punks ein Buch gemacht über Punk in Deutschland. Wir haben eine Autobiografie von einem Gothic aus Thüringen sogar. Wir haben einen Skinhead-Roman und. Das sind aber auch wissenschaftliche Bände und sozusagen Ergebnisse unserer Forschung. Das machen wir schon, das publizieren wir auch. Und ansonsten machen wir viele, also mit den Erkenntnissen, die wir sozusagen haben, die wir gewinnen, weil wir auch immer unterwegs sind, wir forschen auch sehr viel, bieten wir so Fortbildungsangebote an. Das heißt, bei uns kann zum Beispiel eine Schule sagen, wir möchten jetzt einen Workshop buchen zu Gothic oder Punk oder Emo oder Rechtsextremismus oder wie auch immer. Und dann haben wir so ein Team von inzwischen 65 Leuten, die da fit sind in den Bereichen und die richtig Vorträge, Workshops, Projekttage an Schulen anbieten können. Und das machen wir auch regelmäßig auch in Thüringen. Das nennt sich so Culture on the Road ist das Projekt. Und da sind wir auch eigentlich so an 6-7 Schulen zum Beispiel jedes Jahr in Thüringen unterwegs.
Wie ist das denn jetzt? Also heutzutage ist es ja schon so, dass in den Medien auch durch gewisse Bands sowas wie Gothic gar nicht mehr so verschrien, beziehungsweise so ist mein Eindruck, so eine Jugendkultur wie Gothic gar nicht mehr so verschrien ist wie vor 10, 15 Jahren. Bedarf es denn noch solchen Workshops? Gibt es wirklich noch so Ängste auch seitens der Erwachsenenwelt vor diesen Jugendkulturen?
Also ich fürchte ja eher, das Jugendbild der Erwachsenen wird immer schlechter. Also Jugend wird fast überwiegend immer noch so als Sicherheitsrisiko wahrgenommen. Die Szenen ändern sich. Also es gibt Standardszenen, sagen wir mal wie Skinheads, die immer verpönt sind, die immer alle als rechts gelten, was ja auch so nicht stimmt. Die Gothics heute ein bisschen weniger, dafür sind die Emos in den Mittelpunkt gerückt. Alle Welt denkt, Emos sind Leute, die sich umbringen und ritzen und selbstmordgefährdet sind und. Was ja Schwachsinn ist letztendlich. Oder es gibt andere Szenen, die immer wieder auftauchen, der ganze Computerbereich. Ne? Also jeder Ego-Shooter-Fan gilt ja schon als potenzieller Killer. In den Medien geistert immer noch rum zum Beispiel, dass der Spieler, dass der Steinhäuser von dem Amoklauf in Erfurt damals bestimmte Ego-Shooter gespielt hat und deshalb dort zum Amokläufer wurde. Völliger Schwachsinn, die Spieler hat er gar nicht gehabt auf seinem PC. Aber solche Sachen höre ich heute noch in Fortbildung. Sind Computerspiele gefährlich? Oder im letzten Jahr war ein Dauerbrenner Gangster-Rap, Porno-Rap, diese Geschichten, wo sich Leute gefragt haben, wie gefährlich ist eigentlich Bushido? Ausgerechnet. Also es gibt immer wieder Themen aus der Erwachsenenwelt, meistens leider negativ, gehen sie an Jugendliche heran. Und ich denke, ich fürchte leider, da ist der Aufklärungsbedarf noch nicht so schnell am Ende.
Wenn man sich jetzt die klassischen Jugendkulturen bzw. Subkulturen aus den 60er Jahren oder 50er Jahren anguckt, dann sahen die ja teilweise noch ganz anders aus, gab auch andere Rahmenbedingungen. Im Gegensatz zu heute, du hast schon einige angesprochen, was sind denn so die größten Unterschiede oder wie hat sich denn so dieses Jugendkulturkonzept in irgendeiner Form gewandelt? Wie hat sich Jugend gewandelt?
Also Jugend an sich hat sich gar nicht so sehr gewandelt. Das vertun sich auch Erwachsene immer viel. Jugendliche sind heute viel ähnlicher noch ihren eigenen Alten, auch was sie selber wahrhaben wollen. Was sich geändert hat im jugendkulturellen Bereich ist, die Fluktuation ist stärker. Also heute ist seit den 90er Jahren ist eher so Crossover das Stehprinzip. Also heute ist man Punk, morgen vielleicht Gothic, übermorgen Skin. Oder Punk und gleichzeitig bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so. Also es mischt sich mehr. Das ist eher typisch, das war so ein bisschen die 80er Jahre hinein noch nicht so. Einmal Metal-Fan, immer Metal-Fan. Die Kommerzialisierung ist weiter fortgeschritten. Die Industrie ist wesentlich professioneller geworden. Alles, was man heute eigentlich braucht, bekommt man mühelos im Internet. Also nicht so wie früher, da jammern ja heute noch alte Punks und Skins. Ah, wir sind extra nach London geflogen, um uns echte Doc Martens zu holen. Und heute gehen die Kiddies in die nächste Boutique oder bestellen sich das Zeugs im Netz. Man kann, wenn man zu einer Gothic-Party will, einfach ins Internet gehen und sich komplette Verkleidung sozusagen bestellen. Das war früher nicht so möglich. Da hat sich schon ein bisschen was geändert. Überhaupt Medien sind wichtiger geworden. Gerade das, was sich so soziale Netzwerke nennt. Also Internet, interaktive Medien, für die Emo-Szene zum Beispiel extrem wichtig. Prinzipiell hat sich aber, muss man sagen, auch gar nicht so viel geändert. Jugendkulturen haben immer noch den Sinn, eben Spaß zu haben, Freunde zu finden, sich vom Rest der Welt abzugrenzen. Wie bei den Rock'n'Rollern in den 50er Jahren auch schon.
Also kann man schon sagen, dass es jetzt ein stärkeres Angebot gibt, sage ich mal ganz kurz heruntergebrochen. Deswegen bedient man sich vielleicht auch einfach mehreren Kulturen und probiert sich aus.
Ja, ja, Jugendkulturen sind ja überall präsent heute. Also über Medien natürlich. Also auch der authentische Hip-Hopper aus der Oranienstraße in Kreuzberg erfährt ja nicht, ob sein Lieblingsrapper eine neue Platte macht, authentisch auf der Straße, sondern indem er ins Internet geht. Und das hat der Jugendliche in Erfurt zur selben Zeit. Das heißt, es gibt keinen Informationsvorsprung mehr.
Aber gibt es da nicht vielleicht auch so eine Art, Kampf ist vielleicht das ein bisschen zu hartes Wort, aber auch so ein Konflikt dann zwischen diesen sogenannten Mitläufern und den vermeintlich authentischen Anhängern von Jugendkulturen?
Ja, klar. Also vor allem, wenn die Jugendkultur zu groß wird, wenn sozusagen, in Anführungszeichen, jeder Idiot jetzt dazu gehört. Also wie Ende der 90er Jahre Techno, Love Parade, das war so peinlich, da wollte keiner mehr Techno-Fan sein. Und jetzt ist es beim Hip-Hop ja ein bisschen so. Da geht man auf Distanz natürlich, weil man will sich ja immer abgrenzen von der Masse. Und wenn die Masse selber sagt, finde ich auch cool, dann passt das nicht mehr. Andererseits braucht man ja auch Mitläufer. Also wenn ich in Erfurt nur 3 Hardcore-Fans habe, das ist ärgerlich. Da kriege ich keinen Jugendclub dazu, meine Band einzuladen. Also brauche ich 100 Mitläufer sozusagen oder 150, damit die Band überhaupt in die Stadt kommt.
Wir haben jetzt einfach schon mehrmals auch die Emo-Szene erwähnt. Kann man das vielleicht im ganz kurzen Abriss nochmal erklären, auch für die Zuhörer? Weil wir es oft als Beispiel genommen haben, das sind eben nicht die, die sich ritzen und total sich nur im Internet vernetzen. Oder wie funktionieren die? Oder was ist so ein bisschen ganz grob nur der Inhalt? Das würde mich jetzt einfach mal nochmal interessieren.
Naja, so eindeutig kann man es noch nicht sagen. Weil, also traditionell ist ja Emo keine neue Szene, sondern die hat sich aus dem Hardcore in den Mitte der 80er Jahre entwickelt. Also sozusagen Hardcore Light, ein bisschen emotionaler. Und Emo steht ja auch für emotional oder emotional. Genau. Es sind eher Jugendliche, die man in Gymnasien findet. Eher so, vielleicht so eher introvertierte Jugendliche, die Gewalt ablehnen, die auch Neonazis ablehnen, die eigentlich für Toleranz stehen. Auch ihr Äußeres hat ja eher so ein androgynes Teil, ne? Also auch Homophobie zum Beispiel wird abgelehnt. Was im Gegenteil natürlich im Gegenzug dazu führt, dass alle über sie lachen und sie nicht abkönnen. So Jugendliche, auch junge Männer, die sich schminken und ein bisschen in Anführungszeichen schwächer aussehen, haben immer mehr Probleme. Wofür Emo eigentlich steht, das kriegen die selber gerade erst raus. Weil die Geburtsstunde sozusagen der zweiten Emo-Generation, jetzt vor 7, 8 Jahren, war sehr stark geprägt durch Medienberichterstattung in der Bravo und den anderen, was ja eigentlich schon ein peinlicher Start ist. Aber inzwischen hat sich sozusagen das ein bisschen ernsthafter entwickelt und wenn man sich so die einzelnen Seiten jetzt anguckt im Netz, stellt man fest, dass die Emos jetzt eigentlich gerade diskutieren darüber. Emo ist nicht nur Outfit, sondern wir stehen eben für Inhalte wie Toleranz und. Also es ist eigentlich dann spannend. Allmählich würde ich sagen, entwickelt sich daraus erst eine ernstzunehmende Jugendkultur. Selbstmordgefährdung, das ist ein Mythos. Also es ist nicht so, dass sich dort überwiegend suizidgefährdete Menschen sammeln.
Sondern eventuell eine Kultur entsteht, zu der vielleicht viele auch gehören wollen.
Ja, eben eine Kultur, zu der viele gehören wollen. Eben, es ist ja schon so eine Mischung ein bisschen aus Gothics und Punks. Ne? Auch zum Style zum Teil nicht so historisch verwurzelt, nicht so ernsthaft betrieben, in Anführungszeichen, wie diese beiden, aber im Grunde genommen eine harmlose, kreative, nicht gewalttätige und so weiter Szene. Also eigentlich nichts grundsätzlich, worüber sich Leute Sorgen machen müssten.
Jetzt ist ja Emo auch eine Subkultur bzw. Jugendkultur, besser gesagt, wo man auch im Vergleich zu anderen Jugendkulturen relativ viele Mädels und auch junge Frauen sieht, beziehungsweise bei Emos ist es ja wirklich eine junge Jugendkultur. Ist das denn generell so ein Trend, dass Jugendkulturen eher auch von Jungs und jungen Männern dominiert sind?
Ja, ja, das stimmt, das ist auch noch eine Ausnahme. Ähnlich über den Gothics, da ist der Frauenanteil auch sehr hoch. Und bei den japanischen Jugendkulturen, also alles, was so über Manga, Animes nach Deutschland gekommen ist, Cosplayer, Visual Kei, Otakus und so weiter, diese japanisch angehauchten Szenen, da sind sehr viele Frauen dabei. Ansonsten muss man sagen, sind Jugendkulturen überwiegend jungen Kulturen männlich geprägt.
Am Telefon war Klaus Farin, Leiter des Archivs für Jugendkulturen in Berlin. Schönen Tag noch. Tschüss.
Danke.